Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast-Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen möchtest und sie verstehen willst. Heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Fritz B. Simon. Vielleicht ist dir der Name schon mal in einem Buch, was vielleicht in deinem Bücherregal steht, begegnet. Denn Fritz B. Simon ist Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 32 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind. Er ist Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke und systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut. Er ist auch Mitbegründer der Simon Weber & Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. In diesem Interview nimmt er dich mit in die Anfänge der systemischen Beratung, in die Begegnungen mit Menschen, die du im Podcast schon sehr viel gehört hast, Namen von Menschen, die das systemische Denken und Handeln geprägt haben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und wenn du Jessica und Fritz B. Simon beim Interview zusehen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dir das Interview ebenso auf YouTube anzusehen. Dort findest du es unter flow.
Gut, dann fang mal an. Was willst du von mir wissen oder wie kommst du überhaupt drauf, mich hier vorzuladen?
Ja, also so schön, dass du da bist. Ich hatte die Idee, dich in unseren Podcast einzuladen, weil ich einfach so einen Ruf höre, dieses systemische Denken und Handeln weiter in die Welt zu tragen. Und es gibt ja diese PionierInnen, diese Menschen, die in den Anfängen dabei waren, und du gehörst ja sicherlich auch als eine wichtige Figur dazu. Und für mich ist das total besonders, wenn ich mit diesen Menschen, die sowas wie die ganze Geschichte kennen, einfach sprechen darf, um auch nochmal so einzutauchen in diese Sprache, in diese Atmosphäre und vor allen Dingen eben auch in diese Erfahrung, weil ich denke, dass wenn ich das Systemische weitergebe an andere Menschen, dann habe ich vielleicht auch sowas wie eine gewisse Verantwortung, da möglichst was Passendes zu erzählen. Und ich glaube, dass...
Da gleich eine Korrektur anzubringen. Also ich selbst betrachte mich eher als Teilnehmer oder Mitglied der zweiten Generation.
Okay, ja.
Gab es eine Generation vorher, wo ich das Glück hatte, mit denen zusammenarbeiten zu können und die persönlich kennenzulernen. Aber die sterben jetzt so langsam weg oder sind schon weggestorben.
Genau.
Und, sozusagen jetzt gehöre ich schon zu denen, bei denen man stündlich darauf wartet, dass wir wegsterben. Also insofern Pioniere waren wir insofern, als wir das weiterverbreitet haben, was andere eigentlich entwickelt haben. Also so originell sind oder waren wir nicht, sondern das waren andere.
Ja, wen würdest du auf jeden Fall da nennen, von dem du viel gelernt hast?
Naja, ich habe viel gelernt oder nicht nur gelernt, sondern ich verdanke viel. Da ist an erster Stelle Paul Watzlawick zu nennen, ja, mit dem, der mich gefördert hat, der mir Mentor war und mit dem ich auch zusammenarbeiten konnte. Und Heinz von Förster, Umberto Maturana, Varela, Niklas Luhmann und mein Chef in Heidelberg, Helm Stierlin. Also das waren alles wichtige Leute, auch gruppendynamisch, Raoul Schindler. Also das sind alles Personen, die mir da Ernst von Glasers fällt als Konstruktivist. Sind viele Leute, die wir auch in Heidelberg alle bei uns hatten, eingeladen haben. Und ich habe natürlich auch viel von denen gelernt, die wir eingeladen hatten, von denen ich gesagt habe, so machen wir es auf keinen Fall. Ja, Ja, es gab also Leute, deren Theorien ich toll fand, und wenn ich sie habe arbeiten sehen, war mir klar, so würde ich nicht arbeiten wollen. Nichtsdestotrotz haben sie tolle Ideen gehabt, aber es hat mal gezeigt, dass zwischen dem, was man an Konzepten entwickelt und dem, was man in der Praxis daraus ableitet, doch durchaus ein Unterschied ist.
Ja. Und wie würdest du diesen Vibe beschreiben, diese Stimmung? Also wie konnte sowas Geniales wie so eine neue Denkrichtung, dieses Systemische eben überhaupt in die Welt gelangen?
Naja, wenn man die Wurzeln verfolgt, dann landet man beim Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann landet man eigentlich im K&K Österreich, interessanterweise. Es gibt ein Buch von Stephen Toulmin, das heißt Wittgensteins Wien, kann ich jedem empfehlen zu lesen. Da führt er auf, welche geistigen Strömungen sich damals alle in Wien zusammengefunden haben. Ja, das war ein Vielvölkerstaat, und aus diesem kulturellen Mischmasch ist eigentlich eine Menge an neuer Ideen entstanden. Das war sozusagen der erste Schritt. Nun, in Österreich wird man nicht berühmt, wenn man gegen den Strom schwimmt. Das war damals schon so. Ich weiß, heute ist es ja wahrscheinlich auch nicht viel anders, soweit ich das von außen beurteilen kann. Also die Leute sind dann alle ausgewandert, die da wichtig waren. Und der nächste für mich wichtige große Schritt, um dieses Denken zu entwickeln, war nach dem Zweiten Weltkrieg. In den USA gab es ein, oder gibt es immer noch, ein Kaufhauskonzern, Macy's, kennt jeder, der mal in New York war. Und die haben eine Stiftung gehabt, und die haben Konferenzen gesponsert. Ja, die sind jetzt als die Kybernetik-Konferenzen in die Geschichte eingegangen. Und da trafen sich, das fand ich eigentlich das Ungewöhnliche, Leute unterschiedlicher Disziplinen. Ja, von dem, was man heute Informationstheorie nennen würde, damals nannte man das noch nicht so, Ethnologen, Physiker, ja, Hirnforscher, die trafen sich. Also ein interdisziplinärer Haufen von Leuten, die aber ein gemeinsames Interesse hatten. Kybernetik, nämlich den Begriff prägte damals Norbert Wiener, einer Mathematiker, der da teilnahm. Den ging es darum, wie wird Verhalten gesteuert? Ob in der Maschine, in einem Volk, im Individuum. Und das heißt, diese Interdisziplinarität, das war sozusagen wie soll man sagen, ein Nährboden oder eine Ursuppe, aus der dann fast alles entstanden ist, was heute relevant ist. Also von der KI bis zur systemischen Therapie. Ja, alles das hat da seine Wurzeln. Und da nahmen einige Leute teil, die sehr relevant wurden. Margaret Mead zum Beispiel als Ethnologin, oder ihr Mann. Ja, hinter jeder großen Frau steht ein Mann, der dann in die zweite Reihe geht, wie Gregory Bateson. Kennt kaum einer, wenn Margaret Mead alle kennen. Oder inzwischen hat sich das etwas umgedreht, glaube ich. Aber wie auch immer, das waren zwei sehr unabhängige Geister, die gemeinsam Feldforschung in Neuguinea und in Bali betrieben haben. Ja, und die waren wichtig. Und für die Praktiker wurde eigentlich Bateson der Wichtigste. Ja, weil er gründete nämlich in Palo Alto, nicht in Palo Alto, in Mountain View, das ist in Kalifornien, in der Nähe der Stanford University, eine Arbeitsgruppe, in dem er Verhaltenssteuerung untersuchte. Er untersuchte, wie regulieren die Affen im Zoo in San Francisco ihr Verhalten, und wie schaffen es Polizisten, die zu Familienstreitigkeiten gerufen werden, nicht erschossen zu werden. Muss man wissen, schon damals starben die meisten Polizisten in den USA bei Schießereien in Familien. Also solche Sachen untersuchten die. Und die untersuchten, und die hatten das Glück oder das Pech, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das Glück, dass sie ihrer Arbeitsgruppe in einem Hospital untergebracht war. Sie hatten eigentlich nichts mit dem Hospital zu tun. Das war die Veterans Administration, das die Verwaltung der ehemaligen Soldaten, die meist ja irgendwie traumatisiert waren. Das heißt, die hatten auch eine große psychiatrische Abteilung. in diesem Hospital. Bätzens Arbeitsgruppe gehörte nicht zu dem Hospital, sondern die hatten da nur Räume gemietet und waren dann täglich damit konfrontiert, dass irgendwelche psychiatrischen Patienten ja, durch die Flure schritten und sind darauf gekommen, diese Patienten eben auch unter einer kommunikationstheoretischen Perspektive zu untersuchen und haben dann einen Artikel geschrieben, der heute mit dem Schlagwort Double-Bind-Theorie oder Hypothese, Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken, in die Literatur eingegangen ist. Der große Vorteil dieser Bateson-Gruppe war damals, dass sie noch keinen normalen Psychiater in der Gruppe hatten. Ja, das heißt, sie sind nicht auf diese üblichen, schon über Jahrzehnte etablierten Ideen der Psychiatrie eingestiegen, sondern haben das, was diese Menschen dort machten, kommunikationstheoretisch interpretiert. Also als Mitteilung, als Teilnahme an Kommunikation, so muss man es nennen. Als Teilnahme an Kommunikation. Und sind darauf gekommen, dass das Verhalten, die haben eigentlich nur einen Patienten untersucht, muss man jetzt nachträglich sagen. Ja, also Versuchsgruppe N gleich 1, ist statistisch nicht wirklich signifikant, aber nichtsdestotrotz war es eine der einflussreichsten Arbeiten in einer damals neu gegründeten Zeitschrift, der Nummer 1. Publiziert. Die Zeitschrift hat das Jahr auch nicht überlebt, das erste, aber trotzdem, dieser Artikel hat Weichen gestellt. Sie sind also drauf gekommen und das stellen Sie dann da in einem Artikel mit dem Titel Auf dem Weg zu einer Theorie der Schizophrenie, dass das Verhalten eines Schizophrenen rational ist, unter der Bedingung, dass ihm sich logisch ausschließende Handlungsanweisungen gegeben werden. Aber das reicht nicht allein, sondern es muss auch noch in einem interaktionellen Beziehungskontext sein, der lebenswichtig ist für sie. Also zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehung, ja, und aus dem man nicht verlassen kann, so ohne weiteres. Und dass auch darüber hinaus Metakommunikation verboten ist. Also, dass nicht gesagt werden kann, das geht doch nicht, dass ich zwei sich ausschließende Sachen gleichzeitig mache. Ja? Und das hat unendliche Folgen gehabt, natürlich, dass nun auf einmal die Perspektive kommunikationstheoretisch gerichtet war auf Familien, zum Beispiel Familieninteraktion. Daraus ergab sich dann das, was die Gruppe um Bateson weitermachte. Sie haben sich dann, Haley gehörte dazu und Wieland, die haben sich dann mit Hypnotherapie von Erickson beschäftigt. Eine andere Gruppe, zu der Paul Watzler gehörte, auch John Wieland, Dick Fish, die haben auch wirklich das in die Praxis umgesetzt. Bateson selber war nicht an Therapie interessiert, ne? Das waren dann eher die anderen aus der Gruppe. Und naja, ich habe halt das Glück gehabt, da in Palo Alto auch arbeiten zu können mit Paul Watzlawick und Wieland und Fish kennengelernt, die diese wichtigsten ersten Arbeiten publiziert haben, die auch praxisrelevant waren. Zu der Gruppe Macy gehörte auch noch Heinz von Förster, der stieß später dazu. Sehr nett, wie er das erzählt. Er besuchte nach dem Krieg Verwandte in den USA und einer von diesen Verwandten nahm an diesen Konferenzen teil und er hatte eine Arbeit über das Gedächtnis geschrieben. Und dieser Verwandte sagt, du musst uns das unbedingt präsentieren. Ja, bei unserer nächsten Konferenz ist er hingegangen, hat das präsentiert und anschließend haben sie gesagt, das ist ja sehr interessant, was du uns da erzählst. Inhaltlich toll, aber dein Englisch ist lausig. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen dich zum Herausgeber der Tagungsbände. Dann musst du Englisch lernen. Ja, und so blieb er dann in den USA hängen. Eine schöne Geschichte, weil sie natürlich den Pragmatismus der Beteiligten deutlich machte. Und Heinz von Förster hat wie viele wichtige Dinge beigetragen für die Theorieentwicklung. Ja, war auch viel bei uns in Heidelberg. Und ich hatte das große Glück in den 80er Jahren immer mit ihm und Heinz von Förster und Paul Watzlawick einen Sommerkurs in Stanford organisierten, den ich organisiert hat, das Paul Watzlawick. Aber dort als einer von drei Dozenten, mal in so einem Team, das war für mich natürlich grandios. Die waren beide doppelt so alt wie ich und haben mich dann da als Newcomer mitgeschleift. Natürlich hatten die auch ihre Hintergedanken, weil ich war der Einzige, der Praxis hatte. Also Paul hatte schon auch Praxis, aber nicht mit wirklich schweren psychiatrischen Fällen. Die hatten wir in Heidelberg dann, denen haben wir gearbeitet, während er doch eher um die Welt fuhr und Ideen verbreitete.
Ja. Und was nimmst du wahr, wenn du jetzt so eintauchst in diese Geschichte? Also wie fühlt sich das für dich an?
Naja, ich bin nicht jemand, der sehr nach hinten schaut. Ja, nein, wir hatten in Heidelberg natürlich eine tolle Zeit, die für mich nochmal Weichen gestellt hat. Also die ersten Weichen fachlich hat für mich Paul Watzlawick gestellt. Das war in einer Phase, wo ich in einer psychiatrischen Großklinik in der Nähe von Hannover gearbeitet habe und wir so ein Dreierteam, eine Psychologin, eine Sozialpädagogin und ich gemeinsam die Aufgabe hatten, eine alternative Station aufzubauen mit Psychotherapie für schizophrene, eher jüngere Patienten. Und da haben wir sehr experimentiert mit diesen ganzen kommunikationstheoretischen Ansätzen, haben auch unsere ersten Artikel dazu geschrieben über paradoxe Kommunikation in der therapeutischen Gemeinschaft. Ja, und das hat uns in Kontakt mit Paul gebracht und so weiter. Aber als ich dann in Heidelberg war, das war natürlich eine grandiose Erfahrung, weil wir haben dann ein Forschungsprojekt gehabt zu Familien mit manisch-depressiven Patienten. Ja, und da haben wir zu viert gearbeitet. Helm Stierlin, das war unser Boss zwar, aber in einer Vierergruppe funktioniert Hierarchie ja nicht, wenn man sich auf Inhalte interessiert. Aber ohne ihn wären wir nie zusammengekommen, weil wir vier wirklich vollkommen verschieden waren. Aber er hatte uns ausgesucht und zusammengebracht. Und das war eine gute Mischung aus Verschiedenheit und Übereinstimmung, sodass man gemeinsam den Fokus der Aufmerksamkeit bei dieser Arbeit finden konnte. Und doch so viel Verschiedenheit, dass jeder davon profitierte. Jeder hatte alles, was er wusste und konnte, hineingegeben. Und jeder hat trotzdem mehr herausgezogen, als er hineingegeben hat. Ja, also das Viererteam, Helm Stierlin, Gunther Schmidt, Gunther Weber und ich. Ja, da hat jetzt gerade ein Kollege aus Wien auch ein Buch darüber gemacht. Ja, nur die Lumpe sind bescheiden. Ja, da ist nachzulesen und nachzuzählen, kann nachgezeichnet werden. Aber das war für uns alle, die wir daran teilgenommen haben, natürlich eine Erfahrung, die unsere weitere Arbeit geprägt hat. Und da hatten wir schon das Gefühl, wir machen was Neues und auch Relevantes, weil es galt bis dahin das Diktum, Psychotherapie mit manisch-depressiven geht gar nicht. Und wir hatten Erfolge, ja, weil wir halt das ganz anders angegangen sind. Es gibt etliche Publikationen darüber, kann man nachlesen, was dabei rauskam. Aber diese Arbeit war extrem inspirierend. Eben weil wir haben das nur einen Tag in der Woche gemeinsam gemacht. Ne? Einen Tag hatten wir dieses Forschungsprojekt. Aber man ging mit Spannung schon in diesen Tag hinein. Ne? Da haben wir immer zwei Leute mit einer Familie gearbeitet und zwei saßen hinter der Scheibe. Und es war natürlich eine Luxussituation. Ne? Wir haben dann zu vier Leute, die alle ihre Orden und Ehrenzeichen hatten, also was weiß ich, Facharzt waren und ähnliches, haben wir dann zu viert gearbeitet und die Familie brachte einen Krankenschein mit und die Uni hat dann, was weiß ich, 50 Mark dafür bekommen, dass wir da einen Vormittag mit den Leuten gearbeitet haben. Ökonomisch vollkommenes Desaster, ja, aber Forschung wird halt finanziert. Und dann konnten wir sehr genau diskutieren, welche Hypothesen haben wir, welche Interventionen machen Sinn, welche nicht und so weiter. Und das war spannend, das war Neuland, das war eine Landkarte, die noch nicht gezeichnet war. Und das war eigentlich das, was extrem, ja, wie soll man sagen, sexy war für uns alle.
Ja, und also mich berührt das einfach so sehr, wenn du davon erzählst. Ich habe das Gefühl, ich habe Gänsehaut und ich frage mich natürlich, was können Menschen, die jetzt in so einer Phase ihres Lebens sind, auch vielleicht daraus ableiten? Oder hast du einen guten Hinweis?
Naja, ich kann jetzt ja nur für mich erstmal sprechen.
Ja.
Als ich nach Heidelberg kam, lief da ein anderes Forschungsprojekt zu Familien mit Krebspatienten. Das hatte mein Vorgänger Michael Wirsching angeleiert, der hatte einen Ruf nach Freiburg bekommen. Und dieses Projekt war sozusagen in den letzten finanzierten Wochen und Monaten. Und das war ein Thema, was ich nicht sonderlich lustvoll fand.
Okay.
Ja, bedrückend für mich. Und ich gestehe, dass ich das eher vermieden habe. Ich habe dann da zwar auch mitgearbeitet und noch ordentliche Interviews mit Familien gemacht, aber mir war ganz klar, wir könnten jetzt dieses Projekt verlängern lassen. Anträge stellen, dass wir wieder Geld bekommen. War ja immer extern durch Drittmittel finanziert, sowas. Und ich habe mir gesagt, das will ich nicht. Ich will jetzt nicht den Rest meiner Tage, auch so sehr es sinnvoll ist, bezweifle überhaupt nicht den Sinn solcher Projekte. Aber ich bin ja nicht Onkologe geworden, sondern Psychiater. Mich interessieren Verrückte und Verrücktheiten aller Art. Ja? Wahrscheinlich auch, weil ich dadurch dann selber ein Stück Anteil nehmen kann, ja, an dieser Durchbrechen von Normen und Erwartungen. Wie gesagt, dafür schreibe ich keinen Antrag. Und Helm Stierlin war auch eher daran interessiert, ja, dieses Onkopsychologie-Projekt war auch nicht seins gewesen, sondern das war Michaels. Und insofern konnten wir uns dann relativ schnell einigen, wir suchen uns ein anderes Projekt, ja, wo es noch nichts gibt. Ja. Und da fanden wir relativ schnell dieses Thema manisch-depressive und ihre Familien. Und das heißt, wenn ich jetzt daraus einen Rat ableiten sollte an andere, sucht euch Themen, auf die ihr neugierig seid und die obendrein mit irgendeiner Art von Spannung verbunden sind. Und am besten sucht ihr euch auch noch Kooperationspartner, von denen ihr was profitiert und die von euch was profitieren. Dann kriegt man sozusagen die Mischung aus Asymmetrie und Symmetrie hin. Ja, ein Team muss ja immer mit dieser Balance umgehen. Ein Team funktioniert, wenn Symmetrie gegeben ist. Ja, das heißt, wenn keiner jetzt der Chef ist. Wir hatten zwar einen formalen Chef, aber Helm Stierlin hatte die Größe, das nicht inhaltlich zu beanspruchen. Ja, ich weiß, dass Gunther Schmidt erzählt er immer, steht auch in dem Buch. Nur die Lumpe sind bescheiden, dass er am Anfang immer etwas voller Hochachtung auf Helm Stierlin schaute, ja, weil er den verehrte und vergötterte, ach, vergöttert nicht, aber er hatte hohen Respekt vor ihm und das hemmte ihn etwas. Und als ich nach Heidelberg kam und ihm gestand, dass ich noch keine einzige Zeile von Helm Stierlin gelesen hatte und da die Oberarztstelle antrat, hat ihn das sehr entlastet. Und für Helm spricht, dass er jemanden engagiert hat in seiner Abteilung als Oberarzt, der ihn noch nie zitiert hatte, ja, konnte ich ja nicht, ja, sondern eben irgendwie ganz andere Ausrichtung hatte in dem, was ich bis dahin gemacht hatte. Helm war insofern ein großartiges Vorbild, weil er das gemacht hat, was eigentlich ein gutes Team ausmacht. Er hat nämlich sich und auch eine kompetente Führungskraft ausmacht. Er hat sich umgeben mit Leuten, die etwas können, was er nicht kann. Wir konnten lauter Sachen, die er nicht kann. Und deswegen hatten wir dann in der Diskussion Symmetrie in der Diskussion. Aber wie gesagt, das Ganze wurde natürlich abgedeckt und geschützt durch ihn, dass er ein Hierarch war innerhalb der Uni-Hierarchie und uns dann auch schützen konnte in dem, was wir an unorthodoxen Methoden entwickelten. Ja, also mein Rat ist, sucht euch Themen, die euch interessieren, wo es lustvoll ist zu arbeiten und vor allen Dingen auch Kooperationspartner, weil Ideen entstehen nicht in einzelnen Köpfen, sondern zwischen den Menschen. Ideen sind ein Ergebnis von Kommunikation. Und bei uns war das eben so, dass einer eine Idee hatte die nahm ein anderer auf und führte sie fort und ein dritter schloss daran an. Ja, sodass in der Kommunikation so etwas wie ein kollektiver Denkprozess entstand. Ich nenne das immer Mehrhirndenken. Funktioniert genauso wie individuelles Denken. Das schließt ja auch eine Idee an die andere an, nur dass die hier jetzt halt aus irgendwie verschiedenen Köpfen oder psychischen Systemen stammt. Und das ist was extrem Kreatives. Ja, das ist extrem Kreatives, wenn es erlaubt ist, wenn es gewünscht ist, wenn es toleriert wird. Und wir hatten dann halt Helm Stierling dabei, der das sichtlich genoss, da sich in diesen Strom der Ideen einzufügen. Und das war toll. Und naja, wir haben dann natürlich auch unsere Größenfantasien gehabt und was weiß ich, Welteroberungsideen. Naja, so doll war es nicht, aber wir haben Kongresse organisiert mit Tausenden von Leuten, ja, die wir dann eben auch nach strategischen Gesichtspunkten geplant haben. Ich erinnere mich an den ersten, wo, es war 85, da war eine Situation, wo in der Familientherapie diese systemischen Ansätze noch relativ ja, klein waren und die psychoanalytische Familientherapie viel bedeutender war. Und dann haben wir natürlich beide Seiten gut präsentiert, aber wir kannten die Leute ja alle, dass sie bei uns schon Workshops gegeben hatten und haben das dann auch strategisch so gemacht, dass die interessanteren Leute immer nach den etwas langweiligeren Psychoanalytikern kamen, die interessanteren Systemiker. Ja, das so komponiert. Damit haben wir einerseits die psychoanalytischen Autoren oder Personen, die wir ja durchaus schätzten und mit denen wir befreundet waren, davor geschützt, dass die Leute rausgingen während der Vorlesung oder während des Vortrags. Und zum anderen wurde der Kontrast nochmal deutlich, dass das Systemische viel spannender ist. Ja,
Ja.
also haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe erwischt.
Voll gut, ja. Und was würdest du sagen, wo ist das systemische Denken heute angekommen? Also, wie schaust du auf die aktuelle Entwicklung?
Naja, es gibt ja im systemischen Denken aus meiner Sicht zwei Strömungen. Die eine stammt aus der, die ich jetzt gerade geschildert habe. Das ist eher die therapeutische. Ja? Die therapeutische, also was die Praxis angeht, die therapeutische Seite. Und auf der anderen Seite gibt es die soziologische. Also wir haben gewissermaßen mit kleinen Systemen angefangen, Paarbeziehungen, Familienbeziehungen und mit konkreten Systemen gearbeitet. Das Maximale waren dann Teamsupervisionen. Da fing es an. Ja, es ist aber alles noch sind Systeme, wo die Leute in einen Raum passen und sich gegenseitig beobachten können, also Interaktion betreiben. Aber es gab dann noch auch in den 80er Jahren sehr massiv und deutlich eine zweite Strömung, die eher bei den Soziologen ja, personifiziert durch Niklas Luhmann und seine Bielefelder Kollegen oder dadurch die repräsentiert war, die schaute mit einer systemtheoretischen Brille auf die Gesellschaft. Ja, die hat also sozusagen bei dem umfassendsten, größten sozialen System angefangen, der Weltgesellschaft, und dann sich heruntergearbeitet auf kleinere Systeme wie die Wirtschaft, die Wissenschaft und, und. Ja, und am Anfang waren diese beiden Strömungen, die von den kleinen Systemen kommende und die von den großen Systemen kommende, rein quantitativ groß oder klein, getrennt. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, ich würde den sagen mit der Entwicklung der Autopoiese-Theorie von Maturana und Varela, wo diese beiden Strömungen zusammenkamen. Autopoiese-Konzept wurde von den Therapeuten verwendet und das Autopoiese-Konzept von den Soziologen. Und auf einmal, und dann diese Schnittstelle wurde eigentlich bedient von den Organisationsberatern. Immer im deutschsprachigen Raum, muss man sagen. Weil der deutschsprachige Raum hat da eine eigene Dynamik. Weltweit ist es ganz anders. Ja, also insofern, die Amerikaner sind zwar großartige Pragmatiker, aber theoretisch sind sie in ihren Bedürfnissen reduziert, so würde ich mal vornehm formulieren. Ja. Die Organisationsberater waren interessiert am Handwerkszeug, das die Therapeuten entwickelten. Ja. Und die waren interessiert an der Rolle von Organisation in der Gesellschaft auf der anderen Seite. Also insofern waren die ein Stück, haben irgendwie diese Schnittstelle repräsentiert. Und da nicht nur theoretisch gearbeitet, sondern eben auch praktische Methoden entwickelt, wie man mit größeren Systemen umgehen kann. Und ich finde, da ist theoretisch sehe ich da jetzt im Moment nicht unbedingt, dass viel Neues passiert, weil da die groben Linien, ja, der Theorie sind relativ klar. Natürlich gibt es im Detail viele Fragen, die sich dann auch aus der Praxis ergeben, jetzt wenn alle von Agilität reden und so weiter. Was heißt das eigentlich, wenn man das auf Organisationen und wenn man es theoretisch reflektiert? Also da sehe ich vieles, was gemacht wird. Und ich denke, mit einem neuen Paradigmawechsel ist im Moment nicht zu rechnen. Der war in den, ja, 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber mit der Konkretisierung und Ausformung und Übersetzung in Handwerkszeug, da sehe ich an vielen Orten, dass ganz vieles passiert.
Ja. Und ich beobachte das so, dass du einige von diesen Entwicklungen auch immer wieder kritisch einordnest, dass du quasi dir auch vieles anguckst und dann, ich sag mal, deine Meinung oder vielleicht auch deine Expertise dazu kundtust. Wie würdest du deine Rolle aktuell in diesem ganzen Feld beschreiben?
Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
Ich liebe innere Suchprozesse.
Nein, ich denke, ich bin halt jemand, der das Glück hatte, viele Leute kennenzulernen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und ja, die Chance hatte, auch an manche Entwicklungen mit anstoßen oder mit fördern zu können. Ich habe sie gar nicht unbedingt angestoßen. Ne? Wenn zum Beispiel Familienunternehmen waren nie beforscht, ja, hätte man mich von der Uni Witten nicht gefragt, ob ich da nicht dieses Institut mit aufbauen würde, hätte mich für das Thema wahrscheinlich gar nicht weiter interessiert. Ja? Also ich bin eher jemand, der Einladungen annimmt, ja, wenn andere Fragen stellen haben und dann womöglich auch mal eine Antwort liefert. Aber ja, ich weiß nicht, ich nehme mich nicht so wichtig, ich kann die Frage nicht beantworten.
Ja, das, ja,
Wie würdest du denn meine Rolle? Dann nehme ich dir die Frage doch zurück. Du bist aber doch viel eher geeignet, da was zu sagen. Man selber nimmt sich entweder zu wichtig oder ist zu schüchtern oder was auch immer, aber wie
ja.
würdest du?
Ich habe das ja gerade schon mal angedeutet, dass ich auf jeden Fall dich so wahrnehme als jemand, der sehr breit aufgestellt ist. Ich war in Vorbereitung auf dieses Interview noch mal in der Bibliothek, einer meiner Lieblingsorte. Das, was mir auffällt, ist, dass ich in jedem Stockwerk dieser Bibliothek war, weil du aus so vielen Bereichen irgendwie Dinge veröffentlicht hast. Also Psychologie, Medizin, Volkswirtschaftslehre, soziale Arbeit. Du hast was über Fußball geschrieben. Also, das ist einfach so ein breites Feld, dass ich so denke, diese permanente Einordnung, zum Beispiel auch, was könnte ein systemisches Krankheits- oder Gesundheitsverständnis sein oder so, dass ich so denke, eigentlich finde ich zu jedem Thema irgendwas, wo dein Name fällt. In der Care-Woche zum Beispiel hast du aktuelle Themen wie Politik, Umgang mit AfD oder Olaf Scholz oder keine Ahnung. Und ich so denke, das ist für mich so das, was ich mit dir als Person verbinde, dass du eigentlich zu allem irgendein Denkangebot hast.
Naja, das kann man natürlich auch negativ sehen, dass ich über alles, von dem ich nichts verstehe, trotzdem was sage. Aber muss ja auch keiner lesen. Aber ich denke, der Vorteil der Systemtheorie ist halt, dass sie sehr abstrakt ist. und deswegen auf die unterschiedlichsten Gegenstandsbereiche angewandt werden können. Ich vergleiche das immer gerne mit der Mathematik, die ist auch, ja, oder einfach Grundrechenarten, die kann man überall anwenden. Und für mich ist die Systemtheorie sowas wie ein Instrumentarium der Grundrechenarten. Und insofern kann man das auf die Politik anwenden, man kann den Krieg analysieren, genauso wie, was weiß ich, Fußball oder auf Schwarz, um ein paar nicht zueinander passende Dinge zu kombinieren. Ja, also, und naja, ich bin einerseits an verschiedene Themen interessiert. Dass ich zu vielen Themen was geschrieben habe, liegt an dem Mechanismus, den ich dir vorhin schon geschildert habe. Ich werde gelegentlich, oder ich wurde, inzwischen ist das ein bisschen anders, ich wurde eingeladen zu Vorträgen über irgendwelche Themen, zu denen ich mir noch nie Gedanken gemacht hatte. Ja, und die habe ich immer angenommen, diese Einladung, weil ich die These vertreten habe, wenn die mich einladen, dann müssen die die Fantasie haben, dass aus meinem theoretischen Ansatz oder mit meiner Kompetenz ich was dazu sagen könnte. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe gesehen, ja, kann ich. Ja, also ich wäre nicht von mir aus. Ich habe eine betriebswirtschaftliche Professur in Witten gehabt. Ich wäre als Mediziner doch nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Ja, wenn ich nicht dazu aufgefordert worden wäre. Und so ähnlich ist das mit, ich würde nicht zu einem Pädagogenkongress gehen und denen jetzt was über Pädagogik erzählen, wenn die mich aber einladen. Ja, und so weiter. Also das, dann gehe ich davon aus, das ist ihre Verantwortung, wenn ich dann Quatsch erzähle. Ja, aber ich nehme es erstmal als eine Rückmeldung, dass ich womöglich einen blinden Fleck habe in Bezug auf ein Thema, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Und wenn ich Zeit habe und das für mich interessant ist, das heißt, ich habe nicht jede dieser Einladungen angenommen. Ja? Bei manchen, wenn mich jetzt irgendwie jemand einladen würde, ich sollte was über Atomphysik erzählen, würde ich die Einladung sicher nicht annehmen, sondern ich würde fragen, welchen Arzt er denn hat, damit ich hinschreiben kann. Aber das ist eigentlich der Grundbank und Systemtheorie, das ist eigentlich das Ökonomische an der Systemtheorie, warum ich sie so liebe. Ja, wenn man ein sowas wie ein Schweizer Messer hat, der Theorie, das man überall anwenden kann, wunderbar. Ja. Und da dann natürlich auch auf kritisch auf. Und ich glaube, diese Theorie ist sehr logisch konsistent. Ja. Deswegen auch sehr praktisch aus meiner Sicht, weil man, wenn man sie anwendet, sehr gute Handlungsanweisungen ableiten kann. Manche Sachen, was wahrscheinlich wichtiger ist als das Tun, das Lassen, manche Sachen einfach nicht macht, die irgendwie sonst üblich sind. Ja, und deswegen schaue ich auch kritisch auf Kollegen, weil sich heutzutage jeder systemisch nennt und oft das theoretische Gerüst, was dahinter steht, doch, um es auch wieder nett zu sagen, kollegial, doch etwas Schlichtes.
Ja, und also damit habe ich mich auch beschäftigt, dass du sowas sagst, wie der Begriff systemisch wird ziemlich inflationär behandelt. So, was ist da deine Empfehlung oder was kann ich daraus ableiten, vielleicht für meine Arbeit?
Naja, wenn für deine Arbeit ist, überleg dir erstmal, was du darunter verstehst. Und dann erzähl das.
Ja.
Ja, also, weil ich glaube, ich persönlich unterscheide nicht zwischen systemisch und systemtheoretisch. Das machen manche Leute. Ich denke, ja, systemisch arbeitet jemand, der die Systemtheorie als Bezugsrahmen verwendet. Dann handwerklich macht es nochmal offen. Da gibt es viele Methoden. Aber wobei ich systemisch immer mit konstruktivistisch verbinden würde, um es deutlich zu sagen, weil für mich leitet sich der Konstruktivismus aus der Systemtheorie ab, beziehungsweise die Systemtheorie aus dem Konstruktivismus. Die beiden gehören für mich zusammen. Ja? Und dann kann man halt unterschiedliche Methoden anwenden. Und es gab natürlich auch lange, bevor irgendjemand irgendwas systemisch nannte oder konstruktivistisch, schon Methoden, die sehr wirksam waren und hilfreich waren. Ja, Deswegen meine Statement, was manchmal Verwirrung auslöst, ist, wenn ich sage, alles, was funktioniert, ist systemisch. Ja, das heißt, wenn etwas funktioniert, ja, dann muss ich mir halt überlegen, dann theoretisch analysieren, wie konnte das passieren, dass ich mit dieser Intervention einen positiven Effekt hatte. Ja, dann muss ich das theoretisch reflektieren können. Und wenn ich das nicht tue, ja, dann nehme ich mir halt die Chance, etwas weiterzuentwickeln, womöglich, ja, was sich aus dieser Erfahrung ergeben könnte.
Ja, also das ist auch so ein Stück weit meine Beobachtung, dass wir viele Menschen haben, die in der Praxis gut aufgestellt sind und denen gleichzeitig so ein bisschen wie die theoretische Landkarte fehlt, wenn ich sie frage, wie begründest du das oder wo nimmst du es her, dass dann so wie der Bezug nicht so leicht herzustellen ist. Und ich mich natürlich frage, was kann ich dazu beitragen, um diese Verbindungen auch herzustellen?
Ja, es ist ja die Frage, ob Sie es überhaupt brauchen. Ein guter Praktiker braucht eigentlich gar keine Theorie. Wenn er weiß, was er wann zu tun hat, wozu braucht er eine Theorie? Ja,
Ja.
ich habe ja auch viele Therapeuten kennengelernt und es gibt und gab immer in der Geschichte der Psychotherapie geniale Therapeuten. Ja, üblicherweise haben die dann eine Schule um sich herum gebildet von Leuten, die dann sie beobachten und das genauso machen. Ja. Aber mit der zweiten, da gibt es dann keine dritte Generation mehr, wenn die keine Theorie entwickeln. Ja, weil dann ist niemand mehr da, den sie imitieren können. Ja, und eine Schule oder etwas entwickelt sich nur weiter, wenn ich das auch theoretisch reflektiere. Aber als Praktiker, der Sozialarbeit oder Psychotherapeut, der seine Praxis hat, der weiß, was er macht und die Patienten gehen glücklich und zufrieden und gesund nach Hause. Ja, braucht er keine Theorie? Warum soll er eine, ja, haben? Aber wenn es darum geht, diese Theorie weiterzuentwickeln oder zu lehren, dann braucht man eine Theorie. Ja, ich illustriere das, ich weiß, wer das hier ist, ja nicht der einzige Podcast, an dem ich hier mitmache und ich habe es auch geschrieben. Mein Musterbeispiel ist immer Virginia Satir, eine sehr erfolgreiche Therapeutin, Familientherapeutin. Sie hat auch ein paar Bücher geschrieben, aber eine richtig systematische Theorie hat sie nicht entwickelt. Ja, aber sie war eine grandiose Therapeutin und sie hat um sich auch Schüler geschart. Und wenn man diese Schüler fragt, warum sie das so machen, dann sagen die meisten, Virginia macht das auch so. Ja, nun kann man feststellen, dass viele dieser direkten Schüler von Virginia immer ganz nah an ihre Patienten rangehen. Und man fragt sich ja, warum machst du das? Virginia hat das auch so gemacht. Ich habe das aber nie eingesehen, warum man unbedingt den Mundgeruch seiner Klienten spüren muss oder die meinen. Ja. Und wenn man Virginia kannte, dann wurde halt deutlich, die war kurzsichtig, die war extrem kurzsichtig. Deswegen ging die so nah an die Leute ran. Daraus jetzt eine therapeutische Methode abzuleiten und zu verallgemeinern, funktioniert nicht. Ja? Aber wenn man jetzt drauf schaut, wie kann ich das reflektieren, was sie da gemacht hat mit ihren Familienskulpturen und, dann komme ich zu anderen Ergebnissen. Freud hat Theorien geschrieben, deswegen gibt es die Psychoanalyse noch. Ja? Erikson hat Leute gefunden, die das, was er gemacht haben, theoretisch analysiert haben. Deswegen wird Hypnotherapie weiter gepflegt und entwickelt sich auch weiter und kann sich auch weiterentwickeln über denjenigen, der das erfunden hat, hinaus. Ja, also da spielt Theorie eine wichtige Rolle. Und deswegen kann man es auch lernen. Ich persönlich habe mich für Theorie immer interessiert, weil ich halt mich nicht für so einen genialen Therapeuten halte, der spontan weiß, was wann wo hilft. Ja, und dann hilft Theorie, das zu reflektieren und dann beim nächsten Mal was anderes zu machen und was daraus lernen zu können. Und das dann womöglich auch weiterzugeben in Form von Lehrveranstaltungen.
Ja. Du hast ja auch zum Beispiel jetzt mit dieser Care-Woche so eine regelmäßige Routine entwickelt. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Reflexion und also Selbstreflexion in Theorie und Praxis?
Also ich glaube, Selbstreflexion ist für Leute, die mit Menschen arbeiten, ja. Das für Bauingenieure auch so ist, weiß ich nicht. Ja, solange sie nur am Zeichenbrett stehen. Aber für Leute, die mit Menschen arbeiten, ist Selbstreflexion schon wichtig. Ich habe eine psychoanalytische Ausbildung. Ich habe etliche Jahre auf der Couch gelegen. Ja, sowohl bei einem Mann als auch bei einer Frau. Ja, also weiß nicht, hunderte von Stunden. Und das ist natürlich ein Luxus, diese Art von Selbstreflexion zu haben. Weil viermal die Woche eine Stunde hört einem einer zu. Ja. Ich persönlich habe meine psychoanalytische Karriere relativ ja schnell beendet, weil ich hätte diese Geduld nicht und ich ja, fand auch andere Sachen interessanter, nämlich Kommunikationsmuster, als jetzt Träume, obwohl Träume auch was sehr Spannendes sind, zugegebenermaßen. Ja, aber also Selbstreflexion ist wichtig. Aus systemischer Sicht finde ich es wichtig, dass man in der Lage ist, quasi hypothetisch in die Außenperspektive zu gehen gegenüber dem System, in dem man selber drinsteckt, das man selber mitkreiert. Ja. Man läuft ja immer Gefahr, die selbst versteckten Ostereier zu finden. Ja. Und die Frage zu stellen, wie kreiere ich das, was mir jetzt hier gerade passiert? Also für mich war das immer eine der wichtigsten Fragen auch. Wenn also jemand in einer Sitzung sich emotional, was weiß ich, zeigt, wütend wird oder anfängt zu weinen oder was, dann wirklich auch die Frage zu stellen, was ich denn getan habe, damit das ausgelöst wird. Ja, also erstmal mir, aber ich stelle ja auch direkt, wie habe ich das geschafft, dass Sie jetzt so wütend sind? Ja, was habe ich gemacht und so weiter. Also diese Reflexion, nicht nur um nachher herauszufinden, wie man selber irgendwas gegen die Wand gefahren hat oder erfolgreich war, sondern auch direkt in der Arbeit mit den Klienten diese Reflexion zu nutzen und um damit quasi eine gemeinsame Außenperspektive auf das zu eröffnen, ja, was man da gerade miteinander auskocht.
Ich frage dich auch danach, weil meine Beobachtung ist, dass viele Menschen das so skippen oder so irgendwie das Gefühl haben, naja, das habe ich ja irgendwie mal eine Woche in meiner Weiterbildung gemacht. Jetzt bin ich ja damit fertig oder das reicht ja jetzt. Und ich mich auch immer wieder frage, wie kann ich Menschen, ja. Wie kann ich Menschen dazu einladen, da auch kontinuierlich am Ball zu bleiben und da eben auch in so einer Routine zu bleiben?
Naja, für mich ist ja einer der wichtigsten Ratschläge an Kollegen in der konkreten Arbeit, hör auf deinen Bauch, aber folge ihm nicht, gehorche ihm nicht. Also spüre die Einladung, die du erlebst. In der Interaktion mit Klienten oder Klientensystem wird man ja immer fühlt man sich eingeladen, irgendetwas zu tun, spontan. Ja, und das kann sinnvoll sein, aber es muss nicht sinnvoll sein, diesen Impulsen zu folgen. Ja, deswegen nimm sie wahr und das ist wichtig. Das ist wichtig, sich selber wahrzunehmen, ja, weil der Körper ist gewissermaßen unser Sensorium für Interaktionsmuster. Das spüren wir körperlich. Da werden wir eingeladen oder werden wir abgestoßen jetzt irgendwie in einer bestimmten Art und Weise uns da in Beziehung zu setzen. Und dann brauche ich quasi diese Außenperspektive, um zu überlegen, ist das sinnvoll oder nicht? Ja? Wenn man lange im Geschäft ist, dann kann man das relativ parallel. Wenn man neu ist, wird man das hinterher machen. Gut, wozu haben die mich jetzt eingeladen? Wozu haben die mich gebracht? Wusste ich eigentlich, was ich tue? Ja, letztlich handelt man ja doch sehr spontan, sehr schnell, ohne dass erst ja, alle Überlegungen diesen langen Weg über die Großhirnrinde machen, ja, sondern das limbische System da schneller reagiert. Muss womöglich auch sein, aber diese Reflexion hilft einem eben nicht immer wieder in dieselben Muster zu verfallen, nicht immer wieder dieselben Dinge zu tun. Wenn sie sinnvoll sind, ist es ja gut, aber wenn man zum 27. Mal ja, dieselben Scheitererfahrung macht, spätestens dann sollte man aufhören, es zu machen. Ja.
Ja,
Und es geht. Ja, bitte.
für mich ist es so, dass dann an der Stelle tatsächlich diese Theorie ins Spiel kommt, weil ich die Theorie nutze, um mein eigenes Handeln zu reflektieren.
Ja.
Und ich, ja.
Dazu dient Theorie. Ja.
Ja. Wie magst du diese Unterscheidung zwischen SystemikerInnen und SystemtheoretikerInnen?
Ich mache die nicht.
Ja,
Das ist andere.
auch nicht.
Ich sage, es gibt Systemiker, erkennt man darin, dass sie ihr Handeln an Systemtheorie, mit Hilfe der Systemtheorie begründen und reflektieren.
Ja.
Ja, und dann gibt es halt gute und schlechte Kollegen, ja, das gut oder schlecht machen. Ja,
Ja.
Systemiker würde ich nicht unterscheiden. Da war jetzt gerade eine Diskussion ja, im Kontext ja, von einer durchaus geschätzten Kollegin, die eigentlich Soziologin ist und jetzt dann die Praxis entdeckt hat und Familientherapeutin geworden ist, die diese Unterscheidung macht, der ich aber nicht folge. Ja.
Ja, ich habe das gelesen und bin damit jetzt nicht so sehr in Resonanz gegangen, dass ich so denke, ich unterscheide es für mich bisher auch nicht, aber habe mich jetzt natürlich gefragt, ob ich damit anfangen sollte.
Nein, nein, das macht, aus meiner Sicht machen das gerne Soziologen.
Okay.
Ja, nicht nur, aber die machen das, weil sie denken, sie sind die Gralshüter der Systemtheorie.
Okay.
Und natürlich haben sie oft recht, dass eben Systemiker, Praktiker eine sehr schlampige oder auch eine ja, unterkomplexe Art von Systemtheorie verwenden.
Ja, okay. Und das ist ja auch so ein bisschen so meine Mission, zu sagen, ich möchte so gerne, dass auch die Theorie weiter verbreitet wird und dass wir nicht nur tolle PraktikerInnen haben, sondern eben auch Menschen, die das mit anhand der Theorie reflektieren können. Wenn ich jetzt so hinter dich schaue und ein Wesen ist ja auch das wahrzunehmen, was ist. Und ich würde jetzt nur sagen, ich nehme viele Bücher wahr. Ich schätze, dass du wahrscheinlich alles liest, was dir so unter die Finger kommt.
Also da hinten siehst du jetzt lauter Regale, die Bücher sind alle noch eingeschweißt.
Wir sind alle noch eingeschweißt. Okay.
Eingeschweißt, ja.
Das ist eher so ein Deko-Objekt.
Vorher hatte ich da so eine Fototapete mit lauter Bücherregalen,
Ja.
aber fiel dann auf und dann habe ich jetzt diese eingeschweißten Bücher. Nein, ich lese schon viel, das stimmt, aber eher Trivialliteratur. Aber lese, wie soll man sagen, ich habe Leselinien. Mich interessiert ein Thema, dann lese ich zu dem Thema was.
Ja.
Ja, ich folge, es gibt unterschiedliche Lesestile. Ja, manche Leute lesen alles, was neu ist, im Sinne von, ich muss auf dem Stand der Zeit
Ja.
sein. Das bin ich sicher nicht, aber mich interessiert ein Thema, dann lese ich dazu. Und ich kaufe auch Bücher auf Verdacht hin, nach dem Motto, irgendwann wird ich ahne, dass meine Leselinie mich an dem da vorbeiführen wird. Und dann
Ja.
kaufe ich Bücher, weil ich ja weiß, dass Bücher nicht unendlich auf dem Markt sind. Und irgendwann kriegt man sie nicht mehr. Und gerade
Okay.
dann, wenn ich meine Leselinie mich da vorbeiführt, gibt es sie bestimmt wieder nicht. Da bin ich dann irgendwie, versuche ich Vorsorge zu treffen.
Ja, und habe ich von dir auch mal das Zitat gelesen, dass wenn du liest, du gleichzeitig auch schreibst?
Jein, jein. Nee, so habe ich es nicht unbedingt gesagt, aber nein, so würde ich es auch nicht sagen. Es ist sicher auch schon mal passiert, dass ich gelesen und geschrieben habe, aber eigentlich ist, finde ich, Schreiben ein sehr kreativer Prozess. Und das muss man nochmal deutlich sagen. Die meisten Leute denken ja, sie müssten ein Buch im Kopf haben, wenn sie anfangen zu schreiben. Ich gehe davon aus, dass wer nicht schreibt, denkt inkonsistent. Um es ganz klar zu sagen. Leute, die nicht schreiben, müssen es nicht publizieren, aber die nicht schreiben, denken schlampig. Das hat was damit zu tun, dass wir normalerweise nicht länger als 2, 3 Minuten bei einem Thema bleiben, einen Fokus der Aufmerksamkeit haben. Dann springen wir zum nächsten Thema. Ja? Und deswegen merken wir gar nicht, wenn wir heute etwas denken, was dem widerspricht, was wir gestern gedacht haben. Das merken wir nicht. Das merken dann immer nur die anderen, die sagen, wieso gestern hast du doch was ganz anderes gesagt. Wenn ich aber schreibe, ja, dann ist der Computer oder das Blatt Papier sowas wie so ein Rogers-Therapeut, der einem widerspiegelt, was man gestern gesagt hat. Und dann merkt man, in welche Widersprüche da sind. Ich nenne das Konsistenzinseln, ja, auf denen man sich 3 Minuten bewegt. Dann merkt man die Inkonsistenzen. Dann merkt man ja, wie kommt das? Gestern fand ich das richtig, heute finde ich das richtig. Das passt gar nicht zusammen. Ja? Also ist man gezwungen, quasi auf die nächste Stufe die Synthese zu finden. Wie passt beides zusammen? Wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht gestern ein Idiot bin oder heute einer war, dann ja, muss ich das irgendwie zusammenbringen. Und deswegen ist Schreiben ein Entwicklungsprozess. Also auf individueller Ebene ist für mich Schreiben sowas wie in Unternehmen eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Man schreibt, um etwas zu denken, was man nicht gedacht hätte, wenn man nicht geschrieben hätte.
Vielleicht war es das. Hört
Ja,
sich viel klüger an.
das finde ich das Fantastische, weil es ist extrem spannend zu sehen, wo einen das Schreiben hinführt. Man weiß es vorher nicht. Ja, natürlich ist das ganz anders als in der Schule, wo man einen Aufsatz schreiben soll und am Anfang eine Gliederung. Vollkommen, ich habe schon in der Schule nie eine Gliederung geschrieben. Ich habe am Anfang 2 Seiten freigelassen, geschrieben und am Schluss eine Gliederung gemacht. Ja, weil ich ja vorher noch gar nicht weiß, wie sich das gliedert, was ich schreiben werde. Deswegen ist das vollkommen gaga von diesen Deutschlehrern, sowas zu fordern. Die haben eine vollkommen falsche Vorstellung davon, wie Denken abläuft.
Und für mich ist das genau das Spannende, auch nicht zu wissen, wo komme ich dann eigentlich am Ende raus? Und wenn ich so viele Fragmente sammle, wie puzzeln die sich dann auch irgendwie zusammen?
Genau. Genau. Deswegen ist das eine, Schreiben ist eine Abenteuerreise. Und die Leute, die denken, sie müssten das schon im Kopf. Es gibt, mag sein, dass das Leuten, dass das gelingt manchen Leuten. Ne? Aber ich halte, die verpassen dann eigentlich oder die fangen gar nicht an, weil sie es nicht hinkriegen. Ich kenne so viele talentierte Kollegen, wichtig ist zu sagen, die sich ein Semester frei nehmen, um ein Buch zu schreiben. Und am Ende haben sie noch nicht die erste Seite geschrieben, weil sie denken, sie müssten es im Kopf haben, bevor sie anfangen können zu schreiben.
Das macht Mut, mir zumindest mal wieder loszuschreiben. Meine eigentliche Frage wäre jetzt gewesen, was sollte man denn lesen? Hast du eine Empfehlung für Menschen, die nach unserem Gespräch Lust haben, sich mit Theorie zu beschäftigen?
Naja, ich habe ja für solche Leute diese Einführungen geschrieben. Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus. Da steht eigentlich alles drin. Wahrscheinlich muss man das sehr kondensiertes zweimal lesen, aber dann von da aus kann man dann weiterlesen, wo, je nachdem, wo es einen hinführt. Ja. Und wenn jemand sich alle Kurse, die ich jemals gemacht habe, sparen will, dann soll er die 400 Euro investieren und Formen Reloaded kaufen. Da steht dann nicht nur alles drin, was ich jemals geschrieben habe, sondern es ist auch noch die Literatur wörtlich angezitiert, die einen weiterführt und man spart sich eigentlich eine Weiterbildung und ein Studium.
Ich schlawenzel da schon immer dran rum und frage mich immer, wo könnte man da mal reingucken? Aber das ist einfach ein Riesending.
Ja, das ist also, ja, na gut, ich habe, glaube ich, alles dazu. Man braucht nicht mehr Literatur zu studieren, weil ich habe sie zitiert. Man kann direkt abschreiben, die Literatur. Also, wenn jemand Examensarbeiten schreiben soll, soll er sich das Ding in der Bibliothek ausleihen. Stellt es doch in eure Bibliothek, dann könnt ihr da abschreiben.
Ja, okay. Was finde ich, mir auffällt an unserem Gespräch ist, dass eine Menge Humor drin ist. Humor wird ja auch als Haltung in der systemischen Beratung, Therapie deklariert. Ja, du schüttelst mit dem Kopf. Wie schaust du auf Humor?
Nein, auf Humor finde ich, Humor ist überlebenswichtig. Ja. Ohne Humor kommt man doch morgens gar nicht aus dem Bett. Das ist das schon. Ja. Aber ich werde meinen Kopf schütteln, bezog sich auf Haltung, weil ich mit diesem Haltungskonzept Schwierigkeiten habe. Überall wird geprägt die systemische Haltung, die systemische Haltung. Ich nenne das immer das orthopädische Modell der systemischen Arbeit oder wie immer man es nennt. Weil, was heißt Haltung? Ja, das ist so ein, das ist einer dieser Wischiwaschi-Begriffe, die man nicht wirklich operationalisieren kann. Ja, deswegen bin ich da sehr skeptisch. Ja, wenn, ich würde immer dann versuchen, das zu klären bei solchen Begriffen, die sich auf etwas, was nicht direkt beobachtbar ist, beziehen. Was macht man, wenn man diese Haltung hat? Also woran? Wenn ich das kleine grüne Männchen vom Mars bin, das kommt und wird jetzt mit jemandem konfrontiert, der eine systemische Haltung hat, oder ja, woran erkenne ich das? Ja, okay, dann würde ich sagen, aha, jemand nutzt Humor, um, was weiß ich, Distanz zu schaffen oder die Dramatik ein Stück zu verändern oder was auch immer, ja. Also, aber ich würde das, ich bin immer skeptisch gegenüber irgendwelchen Begriffen, die sich auf irgendwas Psychisches beziehen, was nicht direkt beobachtbar ist. Ich würde immer versuchen, unsere Sprache ist ja voll davon, was macht man anders, wenn man die Haltung hat versus wenn man sie nicht hat. Man würde immer nach dem Unterschied schauen. Und wenn man Humor hat, ja, dann macht man halt manche Sachen anders, als wenn man ihn nicht hat.
Also nur um das nochmal für mich zu verstehen, du würdest jetzt nicht sagen, dass diese Ideen von Neutralität, von Neugier und so, das negierst du nicht, aber du
Überhaupt
magst
nicht.
den Begriff der Haltung an der
Ja.
Stelle nicht.
Neutralität ist, finde ich, ein Verhalten, sieht man im Verhalten. Das heißt nicht, dass ich mich neutral fühlen muss. Ja, ich fühle mich oft überhaupt nicht neutral, aber, sondern bin massiv parteilich in meinem Inneren. Aber für mich als Profi heißt das, ich darf nicht dieser Parteilichkeit, die Parteilichkeit zur Grundlage meines Handelns machen in der Therapie. Als Privatmann darf ich das. Deswegen schreibe ich die Kehrwoche und schimpfe auf Politiker, ja, oder auch nicht. Ja, da bin ich überhaupt nicht neutral. Aber in der Sitzung bin ich neutral, wenn ich mit einem, auch nur dann, wenn ich mit einem Konflikt im Kundensystem konfrontiert bin. Wenn wir uns alle einig sind, brauche ich auch nicht neutral zu sein. Aber wenn da ein Konflikt ist, dann muss ich gegenüber den Konfliktparteien oder auch den Themen oder den Werten, die da miteinander im Konflikt sind, mich neutral zeigen. Ich würde eher den Begriff zeigen verwenden. Ja, für mich ist die Analogie immer. Ich habe einen Bruder, der ist Rechtsanwalt, und ich erinnere mich, als der seine ersten Pflichtverteidigungen hatte vor 100 Jahren, dass er dann manchmal kam und sagte: Heute habe ich jemanden frei bekommen, und ich habe heimlich gehofft, dass er vor dem Gericht überfahren wird. Ja, weil er hat ihn freigekriegt, da hat er seinen professionellen Job gemacht, er war parteilich für seinen Mandanten. Und in dem Sinne müssen wir dann halt, wenn wir arbeiten, neutral sein. Aber wir müssen nicht innerlich jetzt uns neutral fühlen, das kriegen wir eh nicht hin. Ja? Aber wir müssen uns neutral zeigen. Und deswegen empfehle ich ja auch immer, das Kundensystem zu fragen, ob sie ein neutral erlebt haben. Ja? Dann würde ich schon sagen, mein Anspruch ist schon, dass ich hier jetzt nicht für die eine Partei oder so als Anwalt auftrete. Denken Sie mir, ist es gelungen? Oder haben Sie das Gefühl, ich habe mich irgendwie parteilich gezeigt? Kann man direkt fragen. Wunderbar. Die Kunden immer zum Supervisor machen.
Für uns ist das so selbstverständlich, aber ich glaube, dass für Menschen, die am Anfang stehen ihrer systemischen Laufbahn, sozusagen sowas wie Supervision von Kunden, Kundinnen einzuholen, da steckt eigentlich noch ein ganzes Universum dahinter.
Mag sein, ja. Aber es ist einfach sehr praktisch, direkt. Braucht man nicht zu fantasieren.
Ja, genau. Ja. Ich habe mir noch die Frage gestellt, zu welchem Thema sollte man dich einladen, wozu du bisher noch nicht genug gesagt hast?
Zu keinem. Ich habe ja vor längerer Zeit beschlossen, dass ich keine Vorträge mehr halte und auch
Okay.
keine fremden Workshops mehr gebe. Konnte mich einfach nicht mehr hören.
Ja, okay.
Weil man gerät ja in so eine Routine, wo man natürlich immer wieder dieselben Textbausteine verwendet, die ich jetzt teilweise auch verwendet habe, nebenbei gesagt, in unserem Gespräch. Ja, und dann war so, dass ich, nein, das mache ich nicht. Und da ich ja viele dieser großen Männer, der meist Männer der ersten Generation habe beobachten können und gesehen habe, wie die dann nach 10 Jahren immer noch denselben Vortrag hielten, mit dem sie in die Welt gefahren sind. Da habe ich gesagt, das will ich nicht machen. Ich habe mal Jay Haley besucht in Washington. Der hatte eine Amerika-Karte, eine USA-Karte in seinem Büro. Und die war gespickt mit verschiedenfarbigen Nadeln. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, wozu das, was das bedeutet. Er sagt, ja, jede Nadel steht für ein bestimmtes Jahr, wann ich da war. Ja? Und es muss so und so viele Jahre, ich weiß nicht mehr, wie viele er nannte, 5 oder 6, müssen vergangen sein, ehe ich da wieder hingehe und denselben Vortrag halten kann. Ja, das ist ökonomisch natürlich, immer wieder denselben Vortrag zu halten. Es ist nur blöd, wenn es dasselbe Auditorium ist. Und seine Hoffnung war halt, dass nach 6 Jahren oder wie, weiß ich nicht mehr genau, welcher Zeitraum es war, dann andere Leute da sind. Ja,
Okay.
das ist wie mit Konstantin Wecker, der seit 30 Jahren dasselbe Konzert gibt. Und es ist kein Problem, wenn immer wieder ein neues Publikum kommt, aber immer wieder die Alten da sind, es sei denn, sie lieben die Lieder sehr, dann ist das eben auch irgendwie frustrierend. Und das wollte ich meinem Auditorium ersparen, vor allem aber mir, diese Erfahrung zu machen, dass ich das Gefühl habe, immer wieder dasselbe ist ja furchtbar. Auf der anderen Seite, wenn man einen guten Witz hat, warum soll man ihn nicht 100 Mal erzählen, wenn immer wieder neue Leute da sind? Aber trotzdem, ich konnte mich einfach nicht mehr hören, diesen Witz 100 Mal zu erzählen. Auch wenn ich teilweise ja ziemlich gut honoriert wurde.
Danke, dass du einige deiner Bausteine nochmal mir gegenüber jetzt hier geteilt hast und damit auch den Hörenden hier im Podcast.
Halt natürlich.
Ich glaube halt, dass die Zusammenstellung wahrscheinlich immer ein bisschen anders ist, je nachdem, auf wen du triffst, weil die Menschen ja auch sich selber mit einbringen in dieses Kommunikationssystem.
Mein Vorteil ist auch noch, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Schon deswegen
Okay.
wird es immer ein bisschen anders, aber trotzdem, ich erkenne es natürlich trotzdem wieder.
Ja. Was ist dir zum Abschluss unseres Gesprächs noch wichtig dazulassen?
Nix. Das ist eine Frage, die fast immer kommt und die ich immer mit, kann ich nicht beantworten. Ich bin ja nicht mit einer Absicht in dieses Gespräch gegangen, irgendwas dazulassen. Ja.
Ich aber. Danke. Ich möchte auf jeden Fall noch Danke sagen, weil ich habe das vorhin schon mal formuliert. Für mich ist das wirklich außergewöhnlich, das aus erster Hand hören zu dürfen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe eine ne Menge Bücher hier auf meinem Schreibtisch liegen, auf denen dein Name steht. Und das jetzt noch mal so persönlich zu hören, das bedeutet mir was. Es gibt eine Hörerin, die mir die Frage geschickt hat, was bedeutet eigentlich das B in Fritz B. Simon? Ist das geheim oder kannst du das mit uns teilen?
Also früher habe ich immer gesagt Barbara, aber das stimmt nicht. Nein, ich habe als zweiten Namen Bernhard und ich mit 12, ja, habe ich angefangen, mich intensiver mit Politik zu beschäftigen und ich fand das toll, John F. Kennedy. Und da dachte ich, das muss ich auch haben. Und dann habe
Okay.
ich eingefügt. Ja, und deswegen ist es da. Das war mein früher Globalisierungsversuch,
Okay.
die amerikanischen Sitten bei uns einzuführen.
Ja, das hat sich ziemlich hartnäckig gehalten.
Ja.
Super. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch, Fritz B. Simon.
Geschehen.
Schön, dass du da warst.
Ja, danke für die viele Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zur Folge hast, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche-und-teppichäpfel@web.de oder geh in den Austausch mit uns auf Instagram. Du findest uns unter flow. Dort findest du auch zu dieser Folge einen Post, den du gerne mit deiner Frage kommentieren kannst. In den Shownotes findest du nochmal weiterführende Links. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Eine besondere Folge am 19. Juni, denn am 14. Juni wird unser Podcast Erdbeerfrösche und Teppichäpfel 3 Jahre. Wir freuen uns schon sehr und freuen uns auch, wenn du Glückwünsche für uns dalässt, die wir dann hier im Podcast in der nächsten Folge mit euch teilen werden. Vielleicht magst du dort auch teilen, welches deine Lieblingsfolge ist oder welche spannenden Erkenntnisse, Aha-Momente du durch den Podcast schon erfahren hast. Bis dahin, join the next level.